Ja, herzlich willkommen zu unserem leibhaftigen Kamingespräch vor einem virtuellen Kamin über Fakt und Fiktion in der Medizin. Wir haben ein hochkarätiges Podium, das wir eigentlich nicht vorstellen müssten. Wir machen es aber pro forma doch. Ich fange an bei Frau Elisabeth Buchhammer-Stöckel. Sie ist Virologin, Vorstand des Instituts für Virologie an der Medizin-Uni Wien. Früher hätte man gesagt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und als Journalist darf ich noch besonders dazu sagen, sie ist zur Wissenschaftlerin des Jahres gekürt worden im vorigen Jahr vom Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten. Dann haben wir Universitätsprofessor Markus Müller. Er ist Rektor der Medizinischen Universität in Wien und Professor für Innere Medizin. Dann haben wir nicht nur Mediziner heute, wir haben auch eine Juristin. Wir haben Frau Dr. Christiane Trommel. Sie ist vor allem für uns interessant hier als Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. Sie ist Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik und auch Direktorin des Josephinums und das heißt der Sammlung an der Medizinischen Universität. Und dann haben wir noch Universitätsprofessor Georg Stingl, Professor für Dermatologie, auch an der Med-Uni Wien und Hautarzt und ehemaliger Vorstand der Universitätshautklinik. Mein Name ist Karl Gaulhofer, ich bin ein Redakteur im Feuilleton der Tageszeitung Die Presse. Das Ganze ist so ein Vorabend zu einem Symposium, das morgen stattfinden wird über sexuell übertragbare Infektionskrankheiten mit dem Titel Lust und Seuche. Übrigens Gratulation zu diesem Titel der Hausherrin, Frau Universitätsprofessor Beatrix Volk-Platzer, die ich auch hier natürlich erwähnen möchte. Journalisten würden sagen, bei so einem Titel hat man sehr hohe Klickzahlen dann, wenn er online gestellt wird. Das ist ein neues Format, das es künftig mindestens einmal im Jahr geben soll, verbunden mit einer Ausstellung mit Exponaten aus der reichen Sammlung hier des Billroth-Hauses. Das Thema Scharlatanerie, Falschinformationen in der Medizin ist wahrscheinlich aktueller denn je. Und wir wollen uns heute überlegen, warum ist das so, wie ist das so gekommen und was kann man dagegen tun? Ich würde vorschlagen, dass wir als ersten Punkt gleich, damit da jetzt nicht gleich die Elefanten durch den Raum galoppieren, das drängendste und aktuellste Thema aufgreifen, nämlich die Argumente, die Covid-Impfgegner vorbringen, die sie großteils aus dem Internet beziehen. Jetzt mal so als Faktenfrage, woher kommen diese Informationen und wie sind die? Ist das alles, ist das, wenn es da heißt, da gibt es dann Fertilitätsstörungen, man weiß nicht genau, ob nur bei Frauen oder auch bei Männern, es ist die Rate der Totgeburten steigt bei Geimpften. Sind das einfach erfundene Dinge? Ist das Fiktion? Sind das pseudowissenschaftliche Falschmeldungen? Sind das prinzipiell seriöse Studien, die aber Schwachstellen haben in ihrer Methodologie? Oder sind das durchaus seriöse und gute Studien, die nur falsch und verzerrt und verkürzt zitiert werden? Wie kann man das einordnen? Wer möchte dazu was sagen?
Also Sie haben das sehr schön dargestellt und ich glaube, es ist ein Kontinuum. Es ist sehr schwer, irgendwie ganz klare Grenzen zu sehen. Und das, was Sie beschreiben, glaube ich, ist ein großes Thema immer in der Medizin gewesen. Und wie gesagt, die Pandemie erinnert uns daran, dass auch wir uns mit dem Thema wahrscheinlich viel intensiver werden beschäftigen müssen als bisher. Ich glaube, es war vielen, die im Wissenschaftsbetrieb tätig sind, irgendwie implizit klar, wo die Grenzen sind, aber es ist nicht exakt definiert worden. Und es gibt heute letztlich auch durch soziale Medien und eine Flut an, sagen wir, nicht perfekt qualitätsgesicherten Journalen oder Verbreitungsmöglichkeiten einfach einen viel höheren Bedarf an, ich würde das Due Diligence nennen. Das ist übrigens auch etwas, was mir bei der Expertenfrage immer wieder aufgefallen ist, auch im Zusammenhang mit Medienauftritten. Es wird diese Frage Due Diligence, wie viel hat der Experte wirklich dazu beigetragen, wie verlässlich, wie vertrauensvoll ist das, was dieser Experte von sich gibt? Diese Frage wird eigentlich nicht gestellt und auch die sollten wir uns vielleicht öfter stellen. Aber es ist ein sehr großer Topf. Ich glaube, wir werden das vielleicht in der Diskussion dann noch ein wenig verbreitern können. Das geht von ganz grundsätzlichen wissenschaftstheoretischen Fragen Ich habe mich mit Professor Stingel vorab kurz ausgetauscht. Wir sind spontan auf zwei Philosophen jedenfalls gekommen, also Popper, Wittgenstein, man könnte noch ein paar andere hinzufügen. Das heißt, diese grundsätzliche Frage, also was ist eigentlich wahr? Also diese Frage, die die Menschheit ja schon lang beschäftigt. Und die begegnet uns hier in völlig neuem, sehr aktuellen Gewand, gemischt eben mit, heute sagt man Fake News, aber wie Sie gesagt haben, Paracelsus, aber auch fast alle Generationen von Medizinern und Wissenschaftlern haben auf irgendeine Art und Weise mit dieser Frage kämpfen müssen. Und ich glaube, es wird eine große Herausforderung sein, sagen in modernem Gewand uns in den nächsten wahrscheinlich Jahrzehnten mit genau dieser Frage auseinanderzusetzen und sie vielleicht klarer und zeitgemäßer beantworten zu können, als wir das derzeit tun.
Kurze Rückfrage. Ich darf dumme Fragen stellen, weil ich ein völliger Laie bin in der Medizin. Wenn Sie sagen, es fehlt die Due Diligence, es gibt doch die Peer Review für Publikationen. Funktioniert das nicht?
Also, mein Effizienz hat das Wesentliche gesagt. Ich möchte nur auf einen Punkt, das letzte, noch ein bisschen genauer drauf kommen. Ich sage das jetzt ein bisschen provokant, aber ich meine es so, wie ich es sage. Wenn ich in den Medien den Ausdruck höre, neue Studien haben gezeigt, dann läuten bei mir alle Alarmglocken. Es gibt da nämlich zwei Arten von Studien oder zwei Neuigkeiten, die einem berichtet werden. Die eine haben ungefähr den Neuigkeitswert wie, neue Studien haben gezeigt, dass der Spinat grün ist. Das ist eine große Gruppe. Und dann gibt es eine andere Gruppe, wo man sich jetzt denkt, aha, wo kommt denn das wirklich her? Und wir sind alle so immer darauf trainiert worden, es ist ja selbstverständlich, dass wir sagen, wo etwas herkommt. Das heißt, man sagt, die und die Neuerung hat jene Person dort und dort irgendwo veröffentlicht, ist bestätigt worden oder nicht. Jetzt wissen wir alle, dass die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit von Daten sich in sogenannten Evidenzlevels abbilden lässt. Und da gibt es jetzt Evidenzlevel A, B, C mit den einzelnen Untergruppen. Das heißt, der Evidenzlevel C, C1 oder C2 ist nichts anderes als eine Beobachtung, wo jemand sagt, ich weiß nicht, ich habe gestern einen Milchreis gegessen und heute in der Früh habe ich Juckreiz am Kopf. Das ist Evidenzlevel 3, 2. Wenn du jetzt aber nur sagst, neue Studien haben gezeigt und damit inkludierst du sie alle von oben bis unten, dann kann es schon möglich sein, dass irgendwo ein Unsinn publiziert worden war und als Studie verkauft wird. Also ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen selbst am Schlawittchen nehmen und auch von uns selbst einfordern, dass wir in der Darstellung von Daten auch sagen, wo kommen sie her, was ist deren Qualität und was ist deren Evidenzlevel.
Ja, wenn Sie sagen, sich selbst am Schlawittchen nehmen, dass wir, auch wir Journalisten, üben uns ja jetzt in Selbstkritik, wenn wir sagen, es wird furchtbar viel falsche Nachrichten auf Facebook verbreitet, ja, warum lesen die Leute heute oder keine Qualitätsmedien mehr, da muss man sich auch fragen, was haben wir falsch gemacht, wo haben wir irgendwie an Glaubwürdigkeit oder Vertrauen eingebüßt. Stellen sich das auch die Ärzte und zu welchem, oder die Wissenschaftler, die produzierenden medizinischen Wissenschaftler, zu welchem Ergebnis kommen Sie da bei dieser Introspektion?
Wir haben das in Deutschland ganz massiv gehabt bei Corona. Alle Virologen haben im Grunde eine Basismeinung. Also man kann ein bisschen abweichen, die Leute sind unterschiedlich, haben aber eine grundsätzliche, gesicherte, gemeinsame Meinung, die wir über Jahre von Viren sich angesammelt haben. Und da gibt es einen, der nicht einmal Virologe ist oder nicht einmal irgendwas mit Viren gemacht hat und was völlig anderes sagt. Und dieser eine wird einem gegenübergesetzt. Das ist völlig, also da denke ich mir jedes Mal, man musste den einen 999 gegenübersetzen. Und das ist, glaube ich, Aufgabe der Journalisten oder wie auch immer da der Medien, das in eine Balance zu bringen, wenn ich das einmal deponieren darf.
Ich werde versuchen, mit diesem Mikrofon etwas zu ergänzen. Ich glaube, dass es schon sehr schwierig ist für die Journalisten oder überhaupt für die Presse, hier auch die richtigen Ansprechpartner zu finden, weil man braucht ja nur zu beobachten, wie in den Fernsehnachrichten eigentlich jeder heutzutage, der auftritt, als Virologe oder Epidemiologe bezeichnet wird, auch wenn er eigentlich ein Onkologe ist oder ein Infektiologe, was ja eh schon besser passt. Also da ist schon eine gewisse Schwierigkeit zu finden. Und die Medien haben natürlich eine Tendenz, wenn einer sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann das gleichwertig gegenüber demjenigen, der sagt, die Erde ist eine Kugel, auftreten zu lassen. Und das war schon vor Corona sehr schwierig, weil es hat ja diese ganze Desinformation, ist ja nicht etwas, was erst 2020 begonnen hat, sondern schon sehr viel früher. Und jetzt hat man natürlich einen derartigen Überschwang an diesen Desinformationen, Verschwörungstheorien, Fake News und was es alles gibt, sodass es natürlich sehr schwierig ist, herauszufiltern für die Leute, die nicht mit dem Wissenschaftsbetrieb auf Du und Du sind und für die das eine fremde Welt ist, und da die richtigen Leute auszusuchen für, als Gesprächspartner und so weiter. Also ich glaube, das ist einmal der Beginn von überhaupt einer sehr schweren Recherchetätigkeit. Und dazu kommt noch das, dass die Wissenschaft ja ständig im Fluss ist und sich ständig entwickelt. Wenn ich vergleiche, was wir heute über Corona wissen und was wir im Juli 2021 oder im April 2020 gewusst haben, sind da Jahrhunderte der Manpower im Wissenschaftsbetrieb dazwischen. Also irgendwie muss natürlich die Medienwelt auch mit diesem Wissenschaftsbetrieb umgehen lernen oder hat es lernen, damit umgehen zu müssen. Und dass hier natürlich Probleme schon auch von dem, derjenige, der nach seiner Weltanschauung oder seinen politischen Überzeugungen eine ganz bestimmte Meinung hören will, dass diese Probleme dazukommen, ist leider klar.
Noch eine Nachfrage an die Bioethikerin. Wenn es jetzt diese Flut an Falschinformationen oder fragwürdigen Informationen im Internet gibt, was soll man da dagegen tun? Weil wenn man da jetzt Zensur einsetzt im Netz, dann kommen wir ja irgendwie vom Regen in die Traufe oder wir, medizinisch gesprochen, wir tauschen die Pest gegen die Cholera aus. Also wie kriegt man das so in den Griff, dass es gesellschaftlich, moralisch vertretbar ist?
Naja, man kriegt es eben nicht so leicht in den Griff und dass man keine Zäsur machen kann, ist ja klar. Aber ich glaube schon, dass einerseits der Staat die Verpflichtung hat, hier auch entgegenzuwirken, dass die Menschen und gerade im Gesundheitsbetrieb sozusagen auf gesundheitlicher Ebene sind das ja auch sehr schädliche Meinungen, wie wir sehen. Da brauchen wir nicht sehr weit zu gehen. Also erstens muss der Staat überlegen, in welchen Echokammern diejenigen sitzen, die sich die ganze Zeit in ihrer eigenen Meinungswelt bewegen und sicher nicht die Presse lesen würden oder die Wiener Zeitung oder die ZIP2 sich anschauen. Also da muss entgegengewirkt werden und da muss versucht werden, auch diese Leute zu erreichen und diese Meinungen irgendwie so wie das Unkraut im Garten zu bekämpfen.
Bitte, ja. Ich frage mich manchmal, und da kann man jetzt sagen, dass das ein sehr altmodischer oder sehr, wenn Sie so wollen, konservativer Standpunkt ist. Ich halte ihn dennoch für überlegenswert. Ich glaube, dass man Inhalte und Botschaften nur bis zu einem gewissen Grad so kondensieren kann, dass sie ihren Gehalt nicht einbüßen. Wenn man über das hinausgeht und so stark verkürzt und kondensiert, dann kommen irgendwann nur mehr so Rülpser und Brocken heraus. Wir haben uns einen Diskutierstil angewöhnt, medial, wo, wenn eine Runde dort sitzt, ich sehe das zum Beispiel an diesem Sonntag, wenn wir diese Sendung im Zentrum haben, da sitzen dann 6 Leute dort oder 5 und der eine fängt gerade mit einem Satz an, sagt schon die Vorsitzende oder der Vorsitzende, bitte ganz kurz nur, ja? Und das, dann haben wir noch angefangen. Ich glaube, dass wenn man das, was man einen Diskurs nennt, einen Kurs um ein Thema, wenn man dem nicht zumindest ein bisschen Raum gibt, die Gefahr ist, dass die Botschaften so verkürzt werden, dass dann all möglicher Unsinn herausspricht.
Das heißt nicht weniger diskutieren, sondern mehr und ausführlicher und fundierter.
gelegentlich, zumindest gelegentlich fundiert, aber ich wäre schon hilfreich.
Also mir ist dazu auch vielleicht etwas eingefallen. Also wenn man mit Neurobiologen redet, dann hört man, die Aufmerksamkeitsspanne eines modernen Menschen ist unter 8 Sekunden. Deshalb funktioniert TikTok zum Beispiel so gut. Also apropos Verkürzung, nicht? Also Bilderwelten und so weiter und so fort, soziale Medien, diese Zeit, die wir nicht mehr haben, also eine Frage durchzudiskutieren. Und das führt zu zwei Ebenen. Also Sie haben diese Ebene angesprochen, der sagen wir, letztlich Wahrheitsfindung. Das ist fast eine rein wissenschaftliche Frage, wenn man so möchte. Und dann gibt es aber noch andere Ebenen und das fällt auch bei Corona auf. Also das eine ist eben diese mediale also Diskussion. Da geht es gar nicht so sehr oft leider um die Frage, finden wir den optimalen Wahrheitsgehalt heraus oder das optimale Evidenzlevel oder wie wir es bezeichnen wollen, sondern da geht es schon auch ein bisschen um Empörung. Also auch das, was du gesagt hast, also es ist, diese False Balance ist ja auch eine Technik der Verzerrung und ist an sich schon so gestaltet, dass es eben nicht zu diesem Prozess, den der Professor Stingel gerade beschrieben hat, kommen kann, sondern eher die Empörung angeregt wird. Und da muss man natürlich sagen, eine gewisse Einheit oder eine Währung von Medien ist natürlich die Auflage. Und je schriller und je verkürzter man auftritt und je spannender quasi das Aufeinanderkrachen von verschiedenen Standpunkten ist, desto höher ist natürlich die Auflage. Und das spürt man schon, zumindest bei manchen Medien, also auch in Österreich hier, in der aktuellen Debatte. Und das ist auch etwas, was zumindest ich in dieser Form noch nicht erlebt habe. Die Politik macht das übrigens auch, also auch da habe ich den Eindruck, es ist eben die Einheit, ist eben da nicht die Frage Auflage ist gleich Empörung, sondern die Einheit ist letztlich Stimmen. Und auch sagen diese rein wissenschaftliche Debatte wird eigentlich hijacked und zu einer politischen Frage gemacht. Und es wird mit dieser Energie gearbeitet, um sagen eine Art Stimmenoptimierung oder Umfragen hoch oder wie immer man das bezeichnen möchte, dann auch zu erzielen. Das heißt, in der aktuellen Situation, glaube ich, ist es noch einmal um einiges komplexer als normalerweise, wenn sozusagen die Welt halbwegs normal abläuft, weil verschiedene Ebenen und verschiedene andere Kategorien von dem Problem, das Sie angesprochen haben, dazu kommen. Und das in sehr kurzer Zeit. Also das sehen wir jetzt gerade in extrem hoher Schlagzahl.
Jetzt machen wir es ganz praktisch. Wie gehen Sie mit Ihren Patienten um, die mit aus Ihrer Sicht ganz falschen Vorstellungen über Folgen einer Covid-Impfung zu Ihnen kommen? Wie sollte man damit umgehen, um sie zu überzeugen, aber nicht vor den Kopf zu stoßen?
Also ich habe das selten im privaten Umfeld, weil abgefragt wird, was mache ich für meine Kinder und das machen dann alle. Aber ich habe einen Freund, der also ein ganz massiver Impfgegner ist und ich bin nicht durchgedrungen. Er ist bis heute nicht geimpft. Und es in Vorstellungen, er hatte eher Mitleid mit mir, dass ich nicht verstehe, wie gefährlich das alles ist. Also es war dann eher so, also ich glaube, es gibt Situationen, da kann man auch nicht durchdringen, auch wenn man sich noch so bemüht. Also das kann ich nur, es gibt einfach Meinungen, die so stark sind, dass nicht einmal, wenn ich sage, ich arbeite seit 30 Jahren mit Viren und glaubst du, ich würde mich impfen lassen, wenn ich das Gefühl hätte und so. Es war aussichtslos, also das war, man scheitert auch manchmal.
Zu diesem Thema, die Sie uns mitteilen könnten oder möchten?
Ich habe mich auch im Laufe des letzten Jahres ausgetauscht mit sagen wir, Psychologie- und Psychiatrie-Experten und die haben also auch schon bestätigt, dass viele der Züge, die wir hier in der Öffentlichkeit wahrnehmen, wahnhaften Charakter haben. Das heißt, das ist fast eine Diagnose, nicht? Also und mit Wahn umzugehen, da gibt es gewisse Techniken, wie ich gehört habe, aber letztlich ist es sehr schwer, also ein Wahn ist sehr hartnäckig. Also es ist sehr schwer, jemanden, der so überzeugt ist, auch wenn es einfach nicht zu gewissen Realitäten passt, zu überzeugen, dass er in einer oder sie in einer Wahnwelt letztlich leben. Überzeugung ist sozusagen eine Möglichkeit, aber die ist enden wollen, und letztlich muss man irgendwann einmal einfach sagen, das ist halt ein Wahn. Man möchte es auch sagen, ich glaube, Sekten und religiöse Vorstellungen gewisser Natur kann man da auch einordnen. Auch da, das kennen wir wahrscheinlich auch aus unserer Lebenserfahrung, ist es manchmal sehr schwer durchzudringen, und das, glaube ich, muss man dann so akzeptieren, und das ist bis zu einem gewissen Grad auch der Befund, den ich hier unterstreichen möchte, den du genannt hast.
Etwas dazu sagen darf. Natürlich unterstreiche ich voll das, was Sie sagen, das ist vollkommen klar. Dennoch müssen wir aber bekennen, dass zumindest aus den gegenwärtigen Zahlen es so ausschaut, dass bei uns die Impfbereitschaft eine deutlich geringere ist als in anderen Ländern. Und ich glaube nicht, dass das ein reiner Zufall ist. Ich will jetzt nicht wieder beginnen mit dem Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich, aber vielleicht ein Äußerl kann da schon dran sein. Wir haben interessanterweise sowohl am rechten als auch am grünen Ende des Spektrums hier Auffälligkeiten. Am rechten Ende des Spektrums, vielleicht auch aus einer dubiösen Vergangenheit mit, in Amerika hat man immer gesagt, die Deutschen glauben, dass die, und meinen auch die Österreicher, dass die Immunologie eine jüdische Wissenschaft sei, also da gibt es vielleicht auch heute noch sessile Vorurteile. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollten wir auch nicht vergessen, das ist gar nicht so lang her. Da hat jene Partei, die jetzt den Gesundheitsminister stellt, nicht nur massiv gegen die Gentechnik argumentiert, es gab sogar Ausläufer dieser Bewegung, die gemeint haben, fast wie ein Versuch der Selbstauslöschung, man sollte Österreich genfrei machen. Gar ein bisschen arg, ne? Also wenn man jetzt ein Szenario hat, wo in beiden Enden des Spektrums solche Bewegungen sind, dann wundert man sich nicht, und diesen Personen auch relativ, zumindest nach meinem Gefühl, relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die werden also eingeladen in einer unglaublichen Häufigkeit, dann ist das vielleicht nicht ganz verwundernswert. Ich möchte in keiner Weise leugnen, das, was Sie sagen, aber es kommt vielleicht noch dazu.
Ich möchte eine kurze Anekdote erzählen, weil sie mich wirklich sehr beeindruckt hat. Das passt perfekt. Wir haben vor, ich glaube, 4-5 Jahren einmal Phil Sharp eingeladen zu uns zu einem Vortrag. Er ist ein Nobelpreisträger, der sich mit Gene Splicing beschäftigt hat. Und er kam vom Flughafen Wien-Schwechat und hat also mir erzählt, er wurde dort von Aktivisten begrüßt mit einem Banner, weil die haben irgendwie gehört, dass Phil Sharp, der sich irgendwie mit Gentechnik beschäftigt, hier nach Wien kommt. Und auf dem Banner stand drauf, genau das, was sie gesagt haben, Austria is gene-free. Also es ist ein Comic nicht zu überbieten.
Jetzt eine Frage noch an Frau Dr. Trummel. Das ist ja noch einmal so ein Dilemma, ähnlich wie mit der Zensur im Internet. Wir wollen ja Meinungsvielfalt. Wir wollen ja niemandem jetzt im Diskurs die Stimme verbieten. Es soll ja jeder zu Wort kommen. Wir gehen auch prinzipiell davon aus, dass wenn jemand etwas im Internet liest, was interessant und spannend findet, dass er das dann teilt und verbreitet, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass jemand etwas ins Netz stellt, sondern dass es dann sehr schnell, sehr, sehr, sehr stark verbreitet wird. Pointierter gefragt, Sie sagen, die Bürger, die Patienten sollten möglichst frei und informiert an medizinische Themen herangehen. Aber ist das nicht dann manchmal auch ein Widerspruch, frei versus informiert?
Naja, frei herangehen, ich kann mir darunter irgendwie nicht ganz etwas vorstellen. Im Grunde genommen wünschen wir ja, oder der Staat wünscht, dass die Menschen eine gewisse Health Literacy haben, also dass sie kompetent sind, medizinische Inhalte auch zu verstehen. Und da kann ich Ihnen nicht, da muss ich ja schon irgendwie auch ein bisschen eine Auswahl treffen, was Sie, und Ihnen sagen, das ist gut, wenn ihr dort was hört, aber wenn ihr dort eure Informationen bezieht, dann vertraut ihnen nicht, weil ich muss ja auch bei dieser Information schauen, dass die nach dem Nichtschadensprinzip funktioniert, dass hier eine gewisse Wissenschaftlichkeit leicht verständlich gebracht wird und dass die auch transparent rückführen können, wo sie diese Informationen herhaben. Also ich glaube, es wäre schon ganz gut, wenn ein gewisses, das, also sozusagen übergeordnet gesprochen, ein Gütesiegel auf diesen Informationen, die die Leute haben, in einer gewissen Weise ist und dass sie wissen, welchen Informationen sie vertrauen können. Natürlich ist die Sprache frei und die Leute können sich ihre Informationen herholen, wo sie wollen, aber sie müssen erkennen können, wo die guten Informationen sind und welche ihnen und vor allem auch ihren Kindern schaden können.
Wer könnte oder sollte ein solches Gütesiegel bereitstellen?
Das ist natürlich, dann wird sie wieder schwieriger, aber wenn ich als junge Mutter oder junger Vater wissen will, soll ich meine Kinder impfen lassen, dann ist es ja schon möglich, dass von dort in den Entbindungsanstalten, in den öffentlichen Krankenhäusern auch Information gegeben wird, wo die Menschen hier das richtige Wissen bekommen können, beim Mutter-Kind-Pass, bei den ganzen Stellen, die halt hier wichtig sind, also dass sie zumindest wissen, wo sie suchen, weil wenn sie einfach nur ins Internet schauen, dann schauen oft die allerscharlatanigsten oder ich weiß nicht, wie man sagen kann, Informationen sehr seriös aus. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, aber da muss sich schon auch der Staat irgendetwas einfallen lassen.
Haben die Medizinerinnen und Mediziner auch eine Idee dazu, wie das funktionieren könnte?
Also wir sind ja derzeit so ein bisschen unabgesprochen davon ausgegangen, dass bei dieser Wahrheitssuche eigentlich jeder das Beste will. Das heißt sozusagen, selbst der Wahnhafte handelt ja nicht absichtlich wahnhaft, sondern der glaubt das ja letztlich wirklich.
Aufklären.
Bitte? Aufklären. Ja, also sagen wir, in bester Absicht sozusagen. Das heißt, und jetzt glaube ich, kommt noch eine Frage ins Spiel, nämlich die Frage der Absicht. Und sozusagen die schrille Meinung hat auch einen Markt und hat auch einen Marktwert. Und es war nicht zuletzt der vorletzte amerikanische Präsident und einer der letzte, ja, der uns also mit diesem Wort Alternative Facts oder seine Sprecherin irgendwie vertraut gemacht hat und diesem sehr interessanten Begriff, wo man sagt, Wahrheitsfindung, eine gemeinsame Wahrheitsfindung ist absolut ausgeschlossen. Ja? Das führt dann auch dazu, dass es überhaupt gar niemanden geben kann, der so ein Gütezertifikat vergibt, weil, und da gibt es auch bedeutende Leute, die das sagen, wir in einer Art Post-Truth-Gesellschaft leben. Also es gibt diese beiden schönen Ausdrücke, finde ich, Post-Trust, also 1968 hat man gesagt, man braucht keine Autoritäten mehr. Wir tolerieren niemanden mehr, der von oben herab uns irgendwas sagt. Wir wollen selber draufkommen. Also es war auch in bester Absicht gedacht und, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Und ich glaube, die Schraube hat sich nur vielleicht etwas zu weit gedreht, weil sozusagen dieses Post-Trust ist in ein Post-Truth. Also niemand hat mehr überhaupt irgendeine Wahrheit. Und dadurch sind wir mit einem sehr fragmentierten Wahrheitsspektrum und Blasen und Bubbles und Echo-Chambers konfrontiert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das einfangen kann und wie man das einfangen kann. Es ist eine Art auch durch neue Technologien entstandene Supernova der Information, die man jetzt einmal so zur Kenntnis nehmen muss, glaube ich, und die einfach durch Covid uns sehr klar vor Augen geführt wurde und auch sehr klar vor Augen geführt wurde, wie problematisch das sein kann. Aber die Regulierung ist, wie gesagt, eine andere Frage. Also ich bin weder, also sagen, befugt noch sozusagen belesen genug, da mir eine Antwort anzumaßen. Aber es könnte auch ein juristisches Thema werden natürlich. Wie vieles, was wir dann irgendwann einmal, das konnten wir uns auch nicht vorstellen, dass kleinste Bereiche unseres Lebens, wie Datennutzung so im Detail geregelt wurden dann letztlich und vielleicht kommen vielleicht sogar übernationale Organisationen drauf, dass eben das Risiko dieser Entwicklung so hoch ist, dass man irgendeine Form einer Regulation braucht. Was es sein kann, weiß ich nicht.
Ich habe nur gesagt, das glaube ich auch, dass hier ein Risikopotenzial ist, dass wir gar nicht richtig einschätzen können, weil wir zu sehr drinnen irgendwie sind. Und wir haben als Bioethikkommission bei einem der letzten Treffen, die wir regelmäßig machen mit dem Deutschen Ethikrat und der Schweizerischen Bioethikkommission im Herbst 2019, uns diesem gesamten großen Thema gewidmet, der Desinformation. Hatten sogar die Frau Bundeskanzlerin mit einem langen, wirklich sehr übersichtlich und kritischen Beitrag dabei. Und es ist ja auf allen Ebenen in dieser Hinsicht schwierig. Es ist, verdienen viele mit falschen Nach- oder falschen Informationen über Gesundheitsprodukte sehr viel Geld. Also es ist nicht nur die Information allein, sondern die wirtschaftliche Involvierung und die ganzen Player, die dabei hier ein Interesse haben, dass das gar nicht so gekürzt wird. Ich denke nur an Homöopathie, wo in den Apotheken ja ganze Regale voll rundum stehen und die den Leuten angepriesen und verkauft werden. Und wissenschaftliche Grundlagen dafür gibt es keine. Das war eine Entwicklung im 18. Jahrhundert, da hat es auch hingepasst. Nur inzwischen hat sich die Medizin weiterentwickelt und andere Dinge gibt es auch. Und viele Eltern, die eben denken, dass sie für ihr Kind eine Medikation brauchen, weil es irgendetwas, irgendeine Kleinigkeit hat, die greifen da dazu. Also das ist alles etwas, wo einfach eine so große Involvierung von anderen Dingen ist, dass es sehr schwierig ist, da eine Lösung zu schnell zu sagen.
Ich habe natürlich auch keine Lösung, aber ich möchte nur einen Gedanken, weil Sie, glaube ich, zuerst gefragt haben, welche Autorität sollte das sein, die hier sagt, ich kann nur sagen, wie es andere Länder machen. Und eines davon ist nicht schlecht, gerade vorgestern, und ich glaube, es könnte für uns ein Beispiel sein, die großen Wissenschaftsakademien, vor allem die drei, also die zwei US National Academies, die NAS und die NAM, aber auch, und das muss man mit großem Respekt sagen, das vorgestrige Papier der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, zu der Frage, das ist sehr sauber aufgearbeitet und das spart auch nicht mit sehr klaren Aussagen, die man irgendwann treffen muss. Der Präsident der Leopoldina hat geschrieben am Anfang, eines muss uns klar sein, dieses Virus sitzt fest in unserer Bevölkerung. Es wird noch lange bei uns bleiben. Die Aussichten, dass das relativ rasch vorbeigeht, sind gering bis none. Es werden in den nächsten Jahren sehr viele Menschen daran erkranken und sterben. Und dann wird in diesem Papier, das ungefähr so, ich schätze, so 60, 70 Seiten ist, aufgearbeitet über die Anstrengungen, was man tun könnte. Das ist natürlich kein Allheilmittel. Und die NAM und die NAS machen das auch. Es ist aber zumindest ein Versuch, dass man sagt, es gibt hier eine Autorität, die es zumindest versucht zu verbalisieren. Das werden sich nicht alle dran halten, aber ich glaube, es könnte hilfreich sein. Im Übrigen, und dann höre ich schon auf, der Julius Huberti-Furger ist mal so lange her, hat einmal so in die Runde geworfen, what we should have in Austria, we should have an Austrian NIH. Und das sollte man sich etwas konkreter wirklich überlegen. Wir haben einfach kein Robert-Koch-Institut, nicht? Oder kein Analogon, geschweige denn ein NIH. Ich glaube, das ist natürlich eine primär politische Entscheidung, aber, und da weiß natürlich Magnificenz tausendmal mehr als ich drüber, aber und wahrscheinlich gibt es ja auch Überlegungen in der. Und ich glaube, das könnte auch eine
für so ein kleines Land zu aufwendig, zu komplex? Oder?
Ich höre das nicht so gern mit dem Klang. Ich weiß, wir sind klar, aber wir sind auch ein gutes Land.
Oder eine Leopoldina für Österreich, ja, wo die dann disziplinenübergreifend zu...
Wir haben ja eine eigene Akademie der Wissenschaften, ja. Aber die hat es noch nicht gemacht. Ja. Und vielleicht nimmt es sich jetzt einen Anlauf, nachdem die Leopoldina hier Vorreiter war. Mhm.
Wie sehen Sie das?
Nein, ich glaube, also zur konkreten Frage, also genau sowas wird es geben. Es gibt sogar einen Gesetzesentwurf dafür, für ein sogenanntes Ignaz-Semmelweis-Institut, sinnvollerweise für Österreich, also ein berühmter österreichischer Präinfektiologe, würde ich sagen. Und ich glaube, sozusagen eine Lehre aus diesen letzten 1,5 Jahren war sicher, dass wir eben, so wie Sie gesagt haben, eine zentrale Struktur brauchen, die man auch im Krisenfall aktivieren kann, weil das war sicher auch ein Problem, dass man eigentlich nicht genau wusste, an wen man sich wenden kann, und das, man hat es halt überall versucht, und die Landschaft war also einfach zersplittert. Das ist vielleicht akzeptabel jetzt, aber sicher nicht in 5, in 10 Jahren sollte vielleicht wieder mal ein anderes Virus oder ein anderes Agens auftauchen, mit dem wir uns beschäftigen müssen, dann wäre das sicher ein massiver Vorwurf, dass man das unterlassen hat. Also insofern bin ich hoffnungsvoll. Es wird ein bisschen anders funktionieren als das Robert-Koch-Institut eben, und es wird nicht nach Robert Koch, sondern Ignaz Semmelweis benannt werden.
Ich würde vorschlagen, kommen wir noch zu einem anderen Themenkomplex, heben wir das Niveau sozusagen von der Pseudowissenschaft und vom Wahn zur wahren Wissenschaft. Wie ist das jetzt in Ihren Kreisen? Also wenn Sie eine Studie lesen, worauf, also die wird dann nicht pseudowissenschaftlich sein, aber sie könnte ja Schwächen beinhalten. Worauf achten Sie da? Was sind da die typischen Schwächen? Haben Sie da ein gutes Gefühl dabei, das im Überblick zu haben, oder haben Sie da öfter auch Bauchweh? Ganz laienhaft gefragt.
Bauchweh. Also unser System, das Wissenschaftssystem, funktioniert ja so, dass man eine Studie einreicht. Die bekommen Experten genau auf dem Gebiet, die auch oft Konkurrenten sind. Also es ist eigentlich beinhart, muss man wirklich sagen. Und ich bin ja auch Reviewerin und sitze in Editorial Boards und so weiter. Und ich bekomme halt so und so viele Publikationen zum Reviewen. Und man schaut die natürlich wahnsinnig kritisch an. Man kennt sich gut aus. Was wichtig ist, ob die Population stimmt, ob die Kontrollen stimmen, ob die Technik stimmt. Also es ist je nachdem Statistik, was auch immer. Und das wird reviewed und wirklich, ich habe gestern erst wieder was weggeschickt, beinhart, Punkt für Punkt analysiert. Man möchte ja auch, dass was besser wird oder dass, wenn Fehler sind, oder man rejectet das sofort, wenn man denkt, nein, es lohnt ja überhaupt nicht. Aber es ist im Prinzip nicht einfach, in guten Journalen etwas zu publizieren, was schlecht ist. Ich glaube, das ist, hier und da rutscht vielleicht ein Paper durch, aber bei uns ist es schon so, dass es wirklich ein Qualitätskriterium ist, wenn es peer-reviewed ist, durch 3 Leute üblicherweise, und dann angenommen wird. Und was man nicht vermeiden kann, glaube ich, ist, wenn bewusst falsche Dinge hineingeschrieben werden. Also wenn die Kontrolle, alles schaut gut aus, aber es stimmt einfach etwas nicht. Und man kann aber nicht wissen, hat er die falsche Zellkultur oder so irgendwas, er schreibt die richtige hinein oder er, ich weiß es nicht genau. Habe ich jetzt so noch nie gehabt. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, ein sehr schwieriges System, ein sehr gutes System, und wie gesagt, also mehr als dass die Konkurrenten reviewen, was man schreibt, also was Härteres gibt es, glaube ich, nicht, und was auch Sichereres wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es wer
anderes ist. Kurze Zwischenfrage, habe ich das vorhin richtig verstanden, haben wir nicht im Zusammenhang mit Covid jetzt aber schon den Fall, dass aufgrund der Eile, weil man möchte die Information möglichst schnell draußen haben, die Dinge publiziert werden, bevor sie noch geprüft worden sind, oder?
Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, es gibt diese Preprint-Server, auf die wird draufgestellt. Wir wissen alle, das ist noch nicht peer-reviewed. Das heißt, wir wissen nicht, also wir können es uns selber natürlich anschauen, wenn wir uns auskennen und so, aber solange etwas nicht peer-reviewed ist, ist es nicht abgesichert. Und da steht ganz viel Verschiedenes drauf bei den Peer-Reviews. Also da würde ich schon warten, vor allem auch wenn ich nicht in der, sozusagen jetzt nicht selber bewerten kann, bis es peer-reviewed ist. Und der zweite Aspekt dieser Pandemie war halt, dass es dermaßen viel war und auch alles schnell hinausgehen musste. Daher haben diese Preprint-Server schon ihre Berechtigung, weil man dann sehr schnell die Information, auch schnelle Information hatte, aber eben mit dem Risiko, dass es auch schlechte Information war, die dann niemals publiziert wurde. Es gab welche, die sind drauf gestanden und sind dann irgendwann verschwunden, niemals publiziert worden, weil sie einfach nicht gut genug waren und nur schnell. Also es hat zwei Seiten, aber ich glaube, am Anfang war es schon wichtig, dass viel schnell Information auch unter uns, wir haben ja unsere Netzwerke, wir brauchen ja das gar nicht, wir haben europäische Netzwerke, also es muss nicht alles nur in Österreich sein, auch die Institutionen und so weiter sind ja alle massiv vernetzt, und das hat schon gut funktioniert. Aber in der Menge natürlich rutscht dann auch was durch oder wird von Medien aufgegriffen, weil es natürlich sichtbar ist, aber natürlich noch nicht qualitätskontrolliert ist. Also da hat es schon einiges gegeben. Aber das Mühsamste für uns war dann ganz zum Schluss, war es ja, man hat Daten gegeben und die waren dann in der New York Times oder die waren dort und was, aber nicht einmal am Preprint-Server. Und da hört es sich dann irgendwo auf, weil dann kann ich ja nicht einmal nachlesen, welche Methoden da verwendet wurden und so weiter. Also schon sehr komplex eigentlich gewesen.
Kulpieren, die machen auch natürlich Fehler, gar keine Frage. Wir müssen auch, wir selbst als Mediziner, machen wir uns ein bisschen am Schlawittl nehmen. Wir haben das vorhin im kleinen Kreis besprochen, aber eines der typischen Beispiele war, wie es geheißen hat, es gibt einen Impfstoff. Dann alle Zeitungen voll am nächsten Tag, also wir reden hier Ende 2020. Der Impfstoff von Pfizer und auch der von Moderna wirkt 90%. Und das haben die gerade gefunden. Und das wird dann gebetsmühlenartig dauernd wiederholt. Und das Paper war natürlich sehr prominent publiziert im New England Journal of Medicine. Und wenn man das Paper genau liest, man muss es, aber man muss es halt lesen, dann ist die Aussage, die dort getroffen wurde, eine völlig richtige. Die sagen, unsere Aussagen über 90% gelten für 3 Monate, weil das ist der Beobachtungsraum, in dem wir die Studie gemacht haben. Wir können keine anderen Aussagen treffen. Ich kann mich erinnern, wie der Widerhall hier in Österreich war, ich weiß, dass auch in anderen Ländern so war. Die 90% wurden genommen, so als, na, das weiß ich wie lang, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder vielleicht noch länger. Also man glaubte, also was ich damit sagen will, wir als, das ist nicht nur die Schuld der Medien, auch wir Mediziner, wenn wir wissenschaftliche Daten kundtun, müssen wir schauen, dass wirklich das vermittelt wird, was in den Manuskripten drinnen steht und nicht das, was wir vielleicht gerne sehen.
Sehen Sie das auch so, oder?
Also man könnte jetzt wieder zu Popper zurückkommen. Der hat viele, viele dieser Fragen schon angeschnitten. Also das Erste ist einmal, es gibt kein wissenschaftliches Papier, kein Experiment, das total unfehlbar ist. Vielleicht gibt es das in der Physik, ich glaube auch nicht mehr dort mittlerweile. Das heißt, das Ergebnis jedes Experiments, und unsere klinische Studie ist ein Experiment, ein Laborexperiment ist ein Experiment und so weiter, ist ja nicht die Wahrheit. Und das hat Professor Stingl auch gezeigt, also da wird ja nicht die Wahrheit über den Impfstoff vermittelt in dieser Studie, sondern ein experimenteller Ausschnitt, wenn Sie so wollen, in einer ganz spezifischen experimentellen Situation mit einer ganz spezifischen Auswahlkriterien, Testkriterien etc. Sie kennen das vielleicht aus der Physik, da heißt es immer, wenn man etwas beobachtet oder wenn man die Wahrheit oder die Wirklichkeit beobachtet, wird sie automatisch verändert. Das ist in einer klinischen Studie übrigens auch so ein bisschen, fast so wie in der Atomphysik. Ja. Also Sie können nicht, die Wahrheit in der Beobachtung ist immer ein bisschen anders als die echte Wahrheit. Das heißt, das Ergebnis aus allen Studien, Experimenten, die Sie so lesen, ist einmal nicht die Wahrheit, das muss man sagen, anerkennen. Und da kommt jetzt dieses Wort auch Evidenz ins Spiel. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat, das ich sehr gut finde von einem, ich glaube, englischen Trial-Methodologist, also Paul Rosenbaum, der hat gesagt, evidence is not truth and evidence unlike truth is a matter of degree. Das heißt, es kommt jetzt noch eine zweite Aufgabe dazu, dass man sagt, okay, also das ist einmal quasi die experimentelle Wirklichkeit oder die experimentelle Evidenz, aber was bedeutet die sagen, für die konkrete Situation? Also perfektes Beispiel, eben diese Studie zu den mRNA-Impfstoffen. Was konkret bedeutet das jetzt, wenn ich gefragt werde, ist das ein guter Impfstoff oder nicht? Und das muss man alles berücksichtigen. Und dann gibt es noch etwas und sagen, dieses Wort Evidenz, ich muss sagen, ich habe das immer ganz toll gefunden, also das Prinzip der evidenzbasierten Medizin, aber auch das wurde in den letzten 2 Jahren fast pervertiert, muss ich sagen, weil dieser Begriff Evidenz wurde so mit Wahrheit gleichgesetzt, nicht? Also ich habe Evidenz für dies und du hast Evidenz für das und so weiter, aber diese Balancierung, das ist der Kern der ganzen Sache, hat nicht immer stattgefunden. Noch, also letzter Kommentar, es gibt also von Popper auch eingeführt, ist eben die Hypothese. Das ist ja auch diese Idee, die Wahrheit können wir nicht erkennen, aber wir können sagen, Hypothesen falsifizieren. Und man kann schon auch Studien und Experimente auf ihren Charakter abklopfen. Also es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Also eine Studie stellt eine Frage, sagen wir, an die Natur und ergibt nicht einmal Evidenz, sondern nur eine weitere Hypothese, also eine plausible weitere Annahme. Das heißt, ich habe eine Annahme, stelle eine Frage an die Natur und dann kriege ich eine weitere plausible Annahme. Aber das ist nicht Evidenz. Und dann gibt es eben das, was Popper eben auch Hypothesentesten nennt, wo am Ende dann mehr rauskommt als eine plausible Annahme, also nämlich eben Evidenz. Und auch das wird immer in einen Topf geworfen, ist die Studie überhaupt in der Lage, aufgrund ihrer Konstruktion zu vernünftigen Ergebnissen, zu stichhaltigen Ergebnissen zu führen. Und diese Preprints, glaube ich, sind ein klassisches Beispiel, wo man sagt, die sind eben nicht sagen, noch Hypothesen testend, sondern haben sagen, ungeprüft Hypothesen generierenden Charakter. Das ist irgendwie ganz nett und man kann das einmal so stehen lassen, man muss es aber auch richtig einordnen und kann nicht sagen, das steht jetzt da irgendwo im Internet und das ist automatisch die Wahrheit und so ist es.
Frau Dr. Trommel, wenn Sie das alles so hören, wo würden Sie jetzt sagen, sollten die Mediziner in ihrem Wissenschafts- und ihrem Publikationsbetrieb ihre moralischen Intuitionen schärfen?
Ihre moralischen Intuitionen? Puh. Das ist die Frage. Nein, ich glaube, der Medizinbetrieb ist halt, oder der Wissenschaftsbetrieb ist halt nun mal so. Was aber vielleicht wichtig ist, ist, dass einfach auch Kommunikation von Wissenschaft hier ein weiterer Unterrichtsgegenstand in einer gewissen Weise zumindest für die Kommunikationswissenschaften ist, weil jedes Land ist nur so informiert auch, wie gut die eigenen Kommunikationsmöglichkeiten in der Presse, im Fernsehen und so weiter sind. Und ich glaube, dass die Wissenschaftler bis jetzt nicht genug die Wertigkeit der Wissenschaftskommunikation gesehen haben und auch geschätzt haben, dass das irgendwie vielleicht abwertend gesehen wurde, dass man eigentlich auch das können muss, die Dinge richtig den Menschen mitzuteilen. Und deswegen hören wir doch gerne Wissenschaftler, da gibt es ja einige, die sehr gut in der Lage sind, etwas zu erzählen, im Fernsehen zu erzählen, in anderen Medien zu erzählen. Auch diese Podcasts haben ja natürlich von denen mehr Hörer gehabt, wo das Zuhören eine Freude war und man auch was verstanden hat, selbst wenn es ein völlig fremdes Terrain für die Menschen war. Also ich glaube, das hat sicher auch Corona an uns gelehrt, dass wir hier, wie man heute immer wieder sagt, nachschärfen müssen in der Kommunikation, denke ich.
Noch so eine Verständnisfrage jetzt auch um ein wenig die Medien, die ich hier stehe, zu entlasten. Wenn es da Studien gegeben hat oder gibt, die nicht peer-reviewed waren und die auch nicht auf diesem Server standen, aber trotzdem dann von Medien aufgegriffen wurden, von irgendwo haben sie die ja bekommen müssen. Das waren ja dann offenbar die Wissenschaftler selbst, die Medien zugespielt haben, vielleicht auch eben aus Eitelkeit und um in den Medien zu sein.
Ich denke, teilweise war es so, dass es eben ganz schnell war, aber teilweise war es sicher so, weil halt die Welt oder das Bundesland, Deutschland, denke ich jetzt gerade an irgendetwas, schon gewartet hat auf diese Studie und man hat einfach nicht gewartet, sondern hat es also gleich an die Medien geschickt, irgendwelche Prävalenzstudien, was auch immer es war, ohne, also wirklich, und dann wurde es natürlich zerrissen, weil also sich dann das ein oder andere als nicht wirklich schlüssig herausgestellt hat. Aber auch in den USA waren viele, die einfach direkt ihre Daten, weil es ja einfacher war, man war dann draußen, anstatt dieses mühsame Gehen durch den ganzen Wissenschaftsbetrieb, aber vielleicht manchmal auch wirklich geschuldet der Aktualität des Themas. Ja.
Wir erleben alle, und ich glaube, Sie werden mir dabei pflichten, wenn wir das wollten, könnten wir jeden Tag die Frau Präsidentin, der Professor Schachler, Magnificent, wir könnten jeden Tag Herausgeber von 5, 6 Journalen werden. Wir werden überflutet mit E-Mails wo uns angeboten wird, möchten Sie im Editorial Board von dem und dem Journal, also es ist eine explosionsartige Entwicklung. Das sind alles Open Access Journals, von denen man also Peer Review vergessen kann. Das sind aber dann letztlich Journale, die halt irgendwelche Namen tragen. Wenn man jetzt, und komme auf das zurück, was ich am Anfang meinte, wenn wir einfach jetzt nicht diskriminierend dauernd von Studien reden und dann vielleicht auch abgedrucktes in solchen Papieren, dann glaube ich, dann spielt es Granada.
Auch noch einen Begriff, also weil diese also Pseudo-Journale, wie sie auch heißen, aufgebracht wurden. Es gibt auch den Begriff Pseudo-Wissenschaft. Also das sind entweder so Experten oder Experimente, die kommen so daher, ist fast wie in Verkleidung. Ja? Als wären sie wissenschaftlich, sie sind aber nicht wissenschaftlich, aus vielen verschiedenen Gründen. Und das ist auch ein leider zunehmendes Phänomen, das wir beobachten. Und da ist es sicher sehr schwer für eben Nicht-Experten oder auch Medienvertreter manchmal so zu unterscheiden, ist das jetzt echt oder nicht echt. Also es sind teilweise sehr gut gemachte Fakes, ja. Dazu gehören letztlich auch Fälschungen. Ich meine, auch die Wissenschaftsgeschichte ist nicht frei von sagen, brutalen einfach Fälschungen. Also auch das, glaube ich, kann einmal gesagt werden. In der Regel kommt man dann irgendwann immer wieder drauf, also diesen Selbstreinigungsmechanismus scheint es zu geben, weil berühmte Fälschungen aufgeflogen sind. Aber diese Pseudowissenschaft, wie gesagt, ist auch ein Phänomen, das noch nicht so alt ist, also vor allem in dieser Dichte, wie wir es derzeit erleben, also ich würde sagen 10, 20 Jahre. Davor ist mir das sehr selten untergekommen.
Wenn wir jetzt von diesem speziellen Thema Pandemie mal absehen, wo also eine besondere Flut von Studien da ist, die sehr schnell kommen, die sehr schnell publiziert werden. Generell dieses Peer-Review-System, haben wir das gut im Griff? Wenn man jetzt sagt, es gibt ja doch immer mehr Studien, es geht immer mehr in Details, auch in technische Details, wo sich dann vielleicht auch immer weniger Prüfer wirklich auskennen und das beurteilen können. Ist das noch auf Dauer tragfähig oder stößt das auch an Grenzen?
Also es hängt wahrscheinlich auch sehr stark vom Fachgebiet ab, muss ich mal sagen. Also ein Freund von mir ist Mathematiker und dort gibt es also dann oft nicht so viele Leute, die mehr verstehen, um was es sich eigentlich handelt und was hier berechnet wurde. Aber das ist auch eine Community, die sich gegenseitig halt eine sehr kleine dann nachrechnet, dass das dann doch nicht so ist. Ja. Aber also bei uns gibt es noch genug Experten. Wie gesagt, Corona war eine extreme oder ist noch eine extreme Zeit, aber die schon auf einer Ebene sind, wo man sich auskennt. Wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus in Meetings und so weiter und man weiß auch, wer was kann und wer was weiß. Also wir kennen uns auch in diesen Fachgebieten und also derzeit sehe ich also bei uns jetzt das noch nicht an die Grenze gekommen, aber...
Befürchte, jetzt wird der Erwin sagen, ich höre das von dir immer gebetsmühlenartig, da hast du schon recht, ich möchte es aber trotzdem sagen. Und darum freut mich auch sehr die Initiative der MOW. Wir, glaube ich, im medizinischen Bereich, wo klinische Forschung und grundlagenorientierte Forschung zusammenkommen, notwendigerweise zusammenkommen, brauchen wir den guten medizinischen Wissenschaftler. Den MD-Scientist, ja, oder Physician-Scientist, wovon ich jetzt rede, das ist nicht nur ein österreichisches Problem, das ist ein Problem, das überall auftritt. Wir entwickeln uns mehr und mehr in ein medizinisches System, wo wir oft an Krankenanstalten so Art Fachhochschulenartig ausgebildete Mediziner haben, die wissen, bei Kopfweh gibt man das und das und bei Bauchweh, das und das, haben wenig Ahnung über Basisforschung. Damit dann die Klinik oder die Abteilung publikatorisch gut dasteht, sind dann dort PhDs, Biologen, Biochemiker, die publizieren dann was und die haben eine innere Resistenz zu versuchen, Krankheiten zu verstehen. Sodass dann in der Mitte die Brücke fehlt. Und wenn Sie das Peer-Review-System im Bereich Biomedizin Und heute leben wir nun einmal im Bereich der translationellen Medizin. Wenn Sie das aufrechterhalten wollen, brauchen Sie genügend MD-Scientists. Und ich fürchte, dass wir hier, wenn wir nicht etwas dagegen tun, so wie Schutzmaßnahmen, die zum Beispiel auch die MOW ergriffen hat, wo es für Mediziner ganz besondere Semester gibt, wo sie sich prima der Forschung widmen können, wird es, glaube ich, schwierig.
Was dazu sagen?
Also, wir sind ja in einem Wissenschaftsbereich, aber ich kann dem nur zustimmen, dass es die translationelle Forschung auch aus verschiedenen Gründen ein bisschen schwerer hat, weil es gibt also den Bereich der Grundlagenforschung, wo es die Publikationen gibt, und den Bereich der klinischen Forschung. Und wenn man dazwischen ist, also wir sitzen oft dort und wissen nicht, in welche Ebene, in welches Journal wir es geben sollen, mehr so oder so, weil wir eben genau das machen, translationell. Weil bei uns sind zum Beispiel Mediziner und PhDs gemeinsam und Molekularbiologen. Das ist halt aber dem Fach natürlich geschuldet. Bei uns ist das einfacher als an der Klinik natürlich. Ja, aber ich kann vielleicht zu dem Ganzen noch, was vorher noch diskutiert wurde. Einer meiner schönsten Nachmittage in der ganzen Pandemie war der Besuch der Wagenburg bei der Ausstellung Die Vorläufer von Corona. Und ich war glücklich, weil ich habe mir gedacht, der Mensch ist einfach so. Weil es, egal ob es die Pest war, es hat immer 20% gegeben, die nicht mitgemacht haben. Also entweder wir sind einfach so vielleicht, ich weiß nicht. Und bei der Impfung bei Pocken, Maria Theresia, da gab es die Karikaturen, weil die Leute geglaubt haben, sie bekommen Euter oder Hörner oder so irgendwas. Und ich bin dort gesessen, bin niedergebrochen und gedacht, ja, genau, das erleben wir jetzt auf einer anderen Ebene. Und vielleicht ist einfach der Mensch so. Und es ist gar nicht die Medien, Emanuel, sondern...
Der hat das auch befürchtet. Also das waren auch gescheite Leute, die solche irrationalen Ängste gehabt haben.
Zur Zeit von Maria Theresia, wo ja begonnen wurde, eine Vorform der Impfung gegen die Pocken. Und Maria Theresia hat ja auch die Kinder Josefs und ihre eigenen Kinder impfen lassen und hat dann danach ein Gartenfest gemacht, weil sie so glücklich war, dass diese Kinder geimpft wurden. Und Josef hat etwas, was wir heute gar nicht machen, aber was aber großartig war, gemacht. Er hat Statistik kontrolliert, und zwar wie viele Menschen, die an Pocken gestorben sind, stehen so viele Menschen, die eben diese Variolation gegen die Pocken bekommen haben. Also das sind Dinge, wo man sieht, dass schon damals und dann das auf höchster Ebene Wissenschaft eigentlich gemacht wurde, aber dass auch damals die Menschen, es wurde ja von die Kirchen, waren dazu angehalten, die Leute zur Impfung zu treiben, und es waren auch gewisse Nachteile für die Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten. Also es gab, wie gesagt, immer schon diese Dinge, und insofern haben wir uns gar nicht so sehr von der Zeit vor der Aufklärung unterschieden.
Und die 20%, die wird es immer geben, sagen Sie?
War dort zumindest mein Eindruck, und habe gedacht, dann ist das eben so. Ich weiß nicht, aber es ist dann vielleicht nicht so sehr von Medien abhängig, wie wir immer glauben, sondern es ist einfach eine Resistenz gegen Obrigkeit, gegen was auch immer, ich weiß es nicht genau. Vielleicht du eine andere Meinung.
Ja, ich finde das lustig, dass du das erzählst, weil mich haben auch einige historische Beobachtungen glücklich gemacht. Es gibt ein Buch, das ich glaube jetzt gerade im Buchhandel, das heißt, glaube ich, Walzer zu Zeiten der Cholera. Der wird also zur Zeit der Weltausstellung in Wien, ich glaube 1873, beschrieben, dass es eine ordentliche Cholera-Epidemie gegeben hat, und der also berühmte Wiener Mediziner Josef Skoda hat also sich bemüht, dagegen anzukämpfen. Es war auch der Beginn der Wiener Hochquellwasserleitung, wie ich gelernt habe. Und hat also versucht zu vermitteln, dass man nur sauberes Wasser trinken soll und gewisse hygienische Maßnahmen einführen sollte. Und in der Zeitung Die Presse, zumindest steht das in diesem Buch, ich weiß nicht, wann Die Presse genau gegründet wurde, die neue Presse oder die alte Presse, jedenfalls steht dort in der Presse, wurde also vom Hygieneterror und der Ärztediktatur gesprochen. Wo ich mir gedacht habe, na gut, auch Josef Skoda hatte es nicht leicht. Und wenn man einmal im Stephansdom, Elisabeth, ist, kann man einmal, also vorne rechts gibt es ein Grab von einem ehemaligen Rektor der Universität Wien, Paul de Sorbet, war Leibarzt von Leopold I. Und der hat, als er gehört hat, dass es in Venedig die Pest gibt, vorgeschlagen, dass man auch in Wien Vorkehrungen treffen sollte, weil er damit rechnet, dass die Pest in absehbarer Zeit in Wien ankommen wird. Und man hat ihm nicht geglaubt. Und der hat auch sehr anschaulich beschrieben, also wie er so dagegen gekämpft hat, gegen die Leute, die gesagt haben, das ist alles nicht wahr und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, auch da, also es war im 1650, Skroda war 1850, auch Semmelweis, also weil von der Maria Semmelweis, sage ich, der Van Swieten, nicht, hat er auch gegen den Aberglauben kämpfen müssen. Und da gibt es ja diesen berühmten Erlass der Maria Theresia 1755 gegen den Aberglauben. Ist auch sehr lustig zu lesen. Also man hat das Gefühl, also Maria Theresia lebt im Jahr 2021, weil also ähnliche Dinge könnte man heute wieder schreiben. Ja? Also insofern finde ich das schön, dass dich das freut, weil auch das hat mich gefreut, weil so die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich zumindest in hohem Maße.
Aber zu Zeiten von Van Swieten und Maria Theresia, da ging es auch noch um die Vampire. Die haben wir uns immerhin in der Zwischenzeit abgewöhnt. Ja, vielleicht noch mehr so eine fachliche Betrachtung. Herr Professor Müller, Sie haben ja schon gesagt, es hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder falsche Studien gegeben, die dann viel Aufsehen erregt haben. Jetzt, wenn man zum Beispiel denkt an diese Wakefield-Studie, wo es dann gegangen ist um die Masernrüttel-Impfung, die angeblich Autismus auslöst. Also, was kann man aus solchen Fehlern der Vergangenheit lernen?
Na, ich glaube, also eine Grundhaltung, ich sage das auch in den Promotionsreden immer wieder, und wir haben im Rektorat einen Spruch von Einstein, da steht also, it's not intellect which makes a great scientist, it's character. Was ist damit wahrscheinlich gemeint? Es geht auch um eine Form der Haltung. Ja? Und eine Grundhaltung, geht auch zurück bis Sokrates, ist diese skeptische Haltung, also ich weiß, dass ich nichts weiß. Also es ist auch diese erkenntnistheoretische Haltung der Bescheidenheit. Auch das fällt mir immer wieder auf, also es werden also teilweise bizarre sogenannte Evidenzen oder so von Experten sehr selbstbewusst, ohne jede Bescheidenheit erzählt. Öffentlich, wo ich mir auch denke, na, das finde ich sehr, sagen wir mal, mutig. Aber es widerspricht einer gewissen Haltung, die, glaube ich, sagen wir, Welt der Wissenschaft gut tut, dass es einfach immer dieses Element der Unsicherheit in unserer Wahrheitssuche geben sollte. Und ich glaube, ja, das kann man nicht genug betonen.
Das würde mich schon noch interessieren, ist das jetzt aus Ihrer Sicht so ein Grundmotiv der Conditio Humana, und das war das bei den Ärzten immer schon so, oder hat sich das verschärft durch diesen großen Konkurrenzdruck, weil ja jeder publizieren muss und sich einen Namen machen soll in der Wissenschaft, und das ist jetzt nicht mehr auf Wien oder Österreich beschränkt, sondern das ist weltweit, man hat auch die Möglichkeit dann medial entsprechend präsent zu sein und seinen Namen dann in die Welt hinaus zu posaunen, hat sich das verschärft, ist das problematisch? Geworden, oder?
Ich glaube, dazu gibt es ganz viel Literatur. Die Antwort ist ja. Ja. Also auch da gibt es ein großes Spektrum von also Fälschungen, Fehlern, Missverständnissen und so weiter. Also letztlich ist ja Wissenschaft von Menschen gemacht, und die sind per se einfach fehlerhaft, und dieses Element wird es immer geben. Die Frage nur ist, wie gut kann ich das kontrollieren, und das stimmt sicher, dass irgendwie Konkurrenzdruck und auch diese überbordende Publikationslandschaft natürlich das Risiko erhöht hat, dass es zu qualitativ minderwertigen Ergebnissen kommt. Es gibt noch etwas vielleicht, was ich gerne sagen möchte, es gibt den Begriff des Bias, das heißt eine grundsätzliche Voreingenommenheit. Also wenn Sie, das ist mir auch aufgefallen im Zusammenhang mit Corona, ich hatte manchmal den Eindruck, es gibt Kollegen, die wollen unbedingt, dass Corona, sagen wir, ungefährlich ist, weil die wollen das so haben. Und dann gab es Kollegen, die haben gesagt, da hatte ich den Eindruck, sie möchten persönlich, dass das wahnsinnig gefährlich ist. Und die einen haben sich die Studien herausgepickt, die haben das gesagt, was ihre Meinung bestätigt hat, und die anderen auch. Was mir hier abgegangen ist, manchmal ist einfach dieser Versuch der unvoreingenommenen Wahrheitssuche. Ja? sondern es ist sehr oft einfach um die Bestätigung eines persönlichen Vorurteils gegangen, also eben eines Bias, wie man ihn so technisch sagt. Und das spielt wahrscheinlich in dieser ganzen Debatte auch eine Rolle.
Ja, da möchten wir jetzt natürlich schon von der Frau Professor Buchheimer-Stöckel hören, ob sie das auch so sieht.
Ja, das sehe ich auch so, aber es ist prinzipiell so, dass bei uns, also die Wissenschaftler, die jungen Wissenschaftler, das Erste, was sie eigentlich lernen, und ich meine, da pflicht man sich alle bei, ist die Dinge zu sehen, wie sie sind und nicht, wie ich sie haben möchte. Und wir natürlich haben eine Hypothese und sind wahnsinnig enttäuscht, wenn sich das überhaupt nicht bestätigt, aber dann ist das eben so. Und dann muss man eben zur nächsten Hypothese greifen und so weiter. Aber die Dinge so sehen, wie sie sind, das ist einfach ein Grundsatz guter Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, wirklich das Erste, was ein Wissenschaftler auch aushalten muss und können muss, und Rückschläge, und trotzdem nicht irgendwelche Hypothesen da nach außen tragen, die dann nicht haltbar sind, nur weil er das gerne hätte. Und ich glaube, das ist ehrliche Wissenschaft, und ich glaube, das ist das, was wir alle hier repräsentieren, also in Wirklichkeit.
Ist das jetzt auch ein spezielles Pandemie-Thema, weil dieses Thema halt so emotional stark aufgeladen ist und medial so präsent, oder ist das immer so? Gibt es diesen Bias auch ganz bei sozusagen harmlosen Forschungsthemen?
Na, im Prinzip hat man schon den Wunsch, dass sich irgendeine Superhypothese schon bestätigt, sage ich jetzt einfach. Aber es ist halt dann oft nicht so. Und so. Aber bei Corona ist es natürlich, viele Leute haben viele Interessen und haben mehr Angst, weniger Angst. Also es ist sehr unterschiedlich. Und da wirklich zu wissen, wer bin ich, wo stehe ich, was mache ich eigentlich, und nicht nur sich da so treiben zu lassen von irgendeiner Meinungslawine oder so, sondern auch zu hinterfragen, was ist mit mir, warum sage ich das so, habe ich jetzt Angst oder ist es mir, oder bin ich eh sachlich und so. Ich glaube, das ist was, was vielleicht ausbaufähig wäre, öfter.
Ich glaube, es kommt noch etwas vorher, ich unterschreibe das alles, aber es kommt noch etwas vorher, das, wo ich die größte Defizienz glaube zu entdecken. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Leute, die angeblich Wissenschaft betreiben, nicht wissenschaftlich denken können. Und das lernt, das hat man nicht automatisch. Das muss man lernen. Man muss lernen, was ein wissenschaftliches Experiment, sei es ein gedankliches oder sei es ein Wet Lab, wie man das richtig macht, wie man das kontrolliert, wie man sagt, die Beobachtung, die ich hier mache, geht wirklich nur auf diesen einen Parameter zurück. Das heißt, wir alle sind als Hochschullehrer und als Lehrer in Laboratorien und in extrauniversitären Forschungsstätten, wir müssen den jungen Leuten beibringen, wissenschaftlich zu denken. Und nur wenn sie das können, können sie auch, und ich glaube, das haben wir alle erlebt, wenn jemand schreibt seine PhD-Thesis und die sagen dann meistens so, wenn der Chef sagt oder die Chefin, du arbeitest jetzt über Allergen FLIP-P3, sagen die, aha, überall über FLIP-P3. Und dann wollen die irgendwann eine Frage stellen, und in Wirklichkeit können sie diese Frage gar nicht stellen. Sie können gar nicht fragen, bearbeite ich die Struktur? Sie sagen nur, ich habe gehört, ich soll über FLIP-P3 arbeiten. Das heißt, wir müssen gerade als akademische Lehrer in der Ausbildung der Dissertanten und Graduate Students sehr viel investieren, damit wir wissenschaftliches Denken in die Leute hinein implementieren.
Das ist ein schockierender Befund. Naja, aber ist das nicht das, was man im ersten Semester lernen und lernen
soll? Sie lernen auf der Hochschule überhaupt nicht, was Wissenschaft ist. Man muss immer die Frage stellen, was ist die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft? Nach meinem Dafürhalten einer der gescheitesten Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, in der Nachkriegszeit in Österreich im Bereich der Life Sciences, war Gottfried Schatz, Tupi-Schüler. Und der hat immer so richtig, ich glaube, der Nobelpreisträger, der St. Görgi hat das auch gesagt, glaube ich, die Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, die bestimmte Tatbestände immer genau weiter zu analysieren, das macht sie auch. Ja? Aber das ist im Wesentlichen eine Berichterstattung. Das Entscheidende des Forschers ist die Suche nach dem noch nicht Entdeckten. Das ist das Entscheidende. Und ich habe manchmal, vor allem im Bereich der Geisteswissenschaft oder in manchen Bereichen der Geisteswissenschaft, eher so die Sorge, dass Wissenschaft hier verwechselt wird mit, wir katalogisieren was, wir archivieren was und sammeln irgendwelche Bände und schreiben das dann nieder. Aber in Wirklichkeit müssen wir nach dem forschen, was wir nicht wissen. Und da, glaube ich, müssen wir dieses Denken nach dem Unbekannten, die Suche nach dem Unbekannten, die muss man den Leuten machen.
Herr Rektor Müller, wehren Sie sich im Namen Ihrer Institution, lernen Ihre Studenten nicht, was Wissenschaft ausmacht?
Nein, also ich stimme dem hundertprozentig zu und ich sage das auch. Auch das ist Teil, also diese berühmte Schatzrede anlässlich des 650-jährigen Jubiläums der Universität Wien, wo er genau diesen Gedanken skizziert hat, den versuchen wir schon natürlich auch zu vermitteln. Es ist ein Kern, auch in der Frage, wozu ist eine Universität überhaupt da, ja? Und auch das hat Schatz gesagt in dieser Rede, auch das hat mich fasziniert. Also zum Beispiel die Gründungsurkunde der Universität Wien, Rudolf der Stifter. Da kommt das Wort Wissen überhaupt nicht vor. Ja, also das, was uns heute so wichtig ist. Und natürlich muss man sagen, ein gewisses Wissen anhäufen, aber es geht nicht um sagen, und Schatz hat das ja auch irgendwie, glaube ich, so bezeichnet, das ist nicht sozusagen Wissen oder das ist die Geschichte des Wissens. Ja, also wir sind heute hier in den wir sind umgeben von der Geschichte des Wissens, das steht in den Lehrbüchern, aber es ist bis zu einem gewissen Grad schon tot, wenn man so möchte. Wir haben es hier in der Bibliothek. Das Entscheidende ist der Prozess. Und also wir bemühen uns sehr, wahrscheinlich mehr als zu meiner Studienzeit, eben nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern eben auch erstens diese Haltung und zweitens auch diesen Prozess des Umwandelns von Unwissen in Wissen. Ja, einfach besser zu erfassen. Also das ist zum Beispiel die Idee unseres PhD-Studiums, diese Fragen, die wir heute angesprochen haben, zu Trial Methodology oder grundsätzliche Fragen der Experimentation, wie welches Wissen kann überhaupt aus einem Experiment rauskommen, das lernen die Studierenden heute. Das habe ich zu meiner Studienzeit nicht gelernt und das finde ich schon einen gewissen Fortschritt.
Ich muss nur noch Juristin, obwohl jetzt spreche ich eher als Medizinethikerin und auch Historikerin in einer gewissen Weise. Ich glaube, dass es nicht nur auf das Wissen per se ankommt, so wie du vorher sagst, dass der berühmte Satz von Einstein, es kommt eben nicht auf die Leistungen generell an, sondern auf den Charakter. Und genauso muss aber meines Erachtens jeder, der sich mit der Medizin befasst, auch die Theorie der Medizin, auch die Philosophie, die dahinter steht und letztlich auch die Medizingeschichte und Ethik, damit für ihn sich auch entwickelt, warum haben wir jetzt diese allen Möglichkeiten, wir haben Antibiotika, wir haben MR-Technologie und ich weiß nicht was alles, wir haben Genetik, mit denen wir uns zunutze ist, um Erkrankungen besser zu diagnostizieren und zu behandeln. Und was ist das Großartige daran und warum war vieles so gerade jetzt hier, warum waren Geschlechtskrankheiten, die ja morgen das Thema sind, für Jahrhunderte eine grauenhafte Geißel der Menschheit? Und wie kam es dazu, dass es so lang gedauert hat, bis man überhaupt hier etwas machen hat können? Und all diese anderen Dinge, die sozusagen das rein technische, auch wenn es manchmal schon sehr hochentwickelte Technik ist, der Medizin als Wissenschaft hier ergänzen und bereichern, glaube ich, gehören schon dazu, dass die Leute gute Ärzte werden und auch eine Fülle des Wissens haben, aus der sie schöpfen können, wenn sie eben weitere wissenschaftliche Fragen haben.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein paar Fragen hereinnehmen. Wir fangen natürlich hier an bei unserer analogen Runde hier im Haus.
Also ich habe eine ganz banale Frage zu den Impfverweigerern. Ich sehe natürlich auch viele oder etliche und versuche sie zu überzeugen, dass das Impfen nicht nur für sie selber, sondern auch für die anderen gut ist. Dann kommen sie mir immer mit dem Argument zum Schluss, ich kenne die Spätfolgen nicht und die Langzeitergebnisse nicht. Und dann bin ich ehrlich gestanden sprachlos und weiß nicht, was ich ihnen sagen soll.
Also dann gebe ich jetzt eine fachliche Antwort. Also das Erste, was wir uns angeschaut haben als Virologen, also ich sage immer, alle Virologen sind geimpft, aber gut, war, dass, also alle wirklichen Virologen sind geimpft. Also, nein, was wir uns angeschaut haben, was ist da im Körper, wie lang ist es nachweisbar? Und der mRNA-Impfstoff ist ein paar Tage vielleicht noch irgendwo nachweisbar, dann wird er abgebaut und ist nicht mehr vorhanden. Und es ist nur noch die Immunantwort, die vorhanden ist. Also ich glaube, das ist die beste Antwort, die man geben kann. Es ist dann nichts mehr da, es wird abgebaut vom eigenen Körper.
Was die Elisabeth gesagt hat, ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem, mit dem wir uns beschäftigen sollten, dass 20% der Bevölkerung, ganz egal was passiert, dagegen sein werden. Und du hast die geschichtlichen, oder ihr habt auch die geschichtlichen Fakten dazu geliefert. Und ich glaube, was wir jetzt nicht versäumen dürfen, ist die Spaltung zwischen diesen 20% und den 80%, dass wir diese Spaltung nicht fortschreiten lassen. Ich sehe große Gefahr darin für die Zukunft, wenn wir einfach zulassen, dass sozusagen die Gesellschaft in zwei Gruppen geteilt wird. Auch wenn ich nicht damit übereinstimme, müssen wir Wege finden, sie in einen Diskurs mit hineinzunehmen und eben gebetsmühlenartig immer wieder die Argumente, die hervorragend gebracht worden sind, hier wiederholen. Nur eines nicht, nicht ausgrenzen, nicht anfangen zu bestrafen. Ich glaube, wir tun uns einen Bärendienst, wenn wir in diese Richtung gehen.
Ich glaube, also kann da nichts anderes dazu sagen, weil wir ja dafür gar nicht zuständig sind in dem Ganzen. Das ist die gesellschaftliche Seite des Ganzen, wie man damit umgeht, jetzt mit den aktuellen Zahlen. Also als Virologin sage ich immer, bin ich für das Virus zuständig, aber nicht für die Gesellschaft. Also das, da gibt es andere und da gibt es viele andere, die eigentlich dafür zuständig sind, glaube ich.
Vielleicht ist die Bioethikerin da noch stärker zuständig.
Naja, natürlich muss man die Entscheidung jedes Einzelnen respektieren, aber ich glaube, man muss auch im Klaren sein, dass die Freiheit des Einzelnen nur so weit geht, wie die Freiheit des anderen tangiert ist. Und mit dieser Tatsache muss die Politik vielleicht etwas, wie soll man sagen, stringenter in einer gewissen Weise umgehen, weil es ist schon schwierig, nur die Sensibilitäten derjenigen, die hier keinen solidaren Beitrag für die Gesellschaft treffen wollen, zu streicheln, aber diejenigen, die es tun, sozusagen als gegeben und gute Bürger sozusagen anzusehen. Also eigentlich muss man besser auch verkaufen können, dass diejenigen, die keine epidemiologische Gefahr für die Gemeinschaft darstellen, dass die ihre Rechte in der Gemeinschaft frei zu leben, wieder nutzen können und dass man die anderen nur auffordern kann, dies auch zu tun. Ich glaube, es führt kein anderer Weg daran vorbei, hier eine Überzeugungsarbeit, auf welche Weise auch immer, zu machen.
Also ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diese unglaublich dichte und spannende Diskussion und ich möchte gern zu zwei Punkten etwas sagen. Das eine war, weil Sie den Charakter angesprochen haben des Wissenschaftlers, das finde ich ist ein sehr schönes Zitat von Einstein und ich finde, dass eine sehr wesentliche Eigenschaft, die einen guten Wissenschaftler und Forscher ausmacht, ist die Sorgfalt. Das ist eine Eigenschaft, die wird in unseren Zeiten, sagen wir mal, nicht als unbedingt sehr sexy empfunden. Das ist aber etwas, was wir als Hochschullehrer unseren Studenten sehr wohl beibringen müssen. Es ist manchmal mühsam, aber die Sorgfalt ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, eben auch um Fakten zu generieren, die eben solide sind. Und der andere Punkt ist eben die Kommunikation. Es gibt, glaube ich, also ich glaube schon, dass wir permanent gefordert sind, wissenschaftliche oder medizinische Informationen, gerade auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten, die eben nicht das Individuum betreffen, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, sondern wirklich eine ganze Gesellschaft in Mitleidenschaft ziehen, dass wir da, auch um diese Überzeugungsarbeit leisten zu können, wirklich Wege finden müssen, wie wir den Menschen Informationen aufbereiten, für Fragen ihnen zur Verfügung stehen. Und ich finde, es gibt ja schon sehr viele Initiativen. Also ich ich finde, die Uni fängt ja da sehr gut an mit den Kleinen, mit der Kinderuniversität. Ich finde, das ist eine wunderbare Initiative und wir müssen sehr aufpassen, dass das nicht so Einzelaktionen bleiben, sondern das muss eine Kontinuität sein, das muss eine zunehmend liebgewonnene Ferienbeschäftigung zum Beispiel werden. Also ich glaube, man muss dann bei den Jungen zum Beispiel, da kann man sehr viel machen. Bei Kindern kann man schon im Kindergarten, die kann man für einen Gemeinschaftssinn, kann man die wunderbar begeistern. Und da glaube ich, bei Kindern kann man sehr viel machen und dann kann man natürlich auch bei den Erwachsenen, können solche Institutionen wie auch diese hier, die ich jetzt hier momentan vertrete, ist auch, es würde uns gut anstehen, da mehr Initiativen setzen und uns zu öffnen und auf die Menschen zuzugehen.
Ja, dann hätte ich da noch eine Frage aus dem Chat. Da geht es jetzt wieder ums gesellschaftlich Eingemachte. Wie könnten Sie, also die Mediziner, den nicht kleinen Anteil der Bevölkerung erreichen, der aus Angefressenheit auf den Staat prinzipiell das Gegenteil der Empfehlungen macht? Beispiel Migranten, welche die Impfung als Angriff auf den Islam interpretieren.
Also ich möchte vielleicht bei der Frau Präsidentin anschließen. Ich glaube, das ist nicht nur eine Aufgabe der Medizin, das ist eine klassische Bildungsaufgabe. Also diese Frage, die Sie anschneiden und vielleicht auch die Frage der Nebenwirkungen von Impfungen und was RNA zum Beispiel ist oder dass eigentlich alle, also viele Viren, mit denen wir, ich möchte nicht sagen dauernd, aber sehr oft, Kontakt haben, eben RNA oder DNA beinhalten und das etwas letztlich relativ Bekanntes ist, das ohne große Langzeitnebenwirkungen abläuft. Also das sind Dinge, die man, glaube ich, schon in der Schule lernt, also mehr oder weniger. Aber da gibt es offenbar Nachschärfungsbedarf und das, ich muss auch gestehen, das war eines der Dinge, die mich sehr überrascht haben. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir so diese letztlich intellektuelle Regression in die Zeit Maria Theresias und davor hier sehen werden. Und diese Argumente, die wir jetzt hören oder in den letzten eineinhalb Jahren, waren schon für mich insofern überraschend, dass ich geglaubt habe, dass sowas gibt es nicht mehr. Weil eben die Kinder in der Schule einen Biologieunterricht haben, einen Physikunterricht haben, etc., etc. Und ich glaube, ich kann das nur unterstreichen, da muss man wahrscheinlich sehr früh ansetzen und letztlich auch die Frage, die Sie stellen, ist eine Frage, die hängt letztlich mit Integration und Bildung zusammen. Und ich glaube nicht, dass das die Aufgabe der Medizin ist oder ausschließlich der Medizin dann in späten Stadien mit was auch immer für Methoden dagegen zu arbeiten, sondern dass das eine Frage an eine aufgeklärte Gesellschaft ist letztlich.
Die Frage war nicht von mir, sondern aus dem...
Ja, Entschuldigung, Sie haben es vorgelesen, ja.
Nein, ich glaube auch, dass diese Fragen hier über den medizinischen Bereich hinausgehen und eine Basisinformation für die Menschen eigentlich sehen muss, wie man auch gerade Menschen, die von der Ferne hierher kommen, ins Boot holt und ihnen hier die notwendigen Informationen gibt. Und eine Pandemie ist keine Privatsache. Also hier muss der Staat diese Informationen auch so weitergeben können, dass es einerseits jedem zukommt, aber dass sie nicht als eine staatliche Information alleine gesehen wird, sondern einfach eine Bildungsinformation, damit eben dieses Politische sich von der medizinischen Information abkoppelt. Aber es ist nicht die Medizin, die dieses Wissen und das Volk sozusagen bringen muss.
Sehr pragmatisch. Und ganz wie Magnificenz es sagt, ich behaupte weiterhin, dass bei uns die naturwissenschaftliche Ausbildung ein Stiefkind ist. Wir haben ein völliges Missverhältnis in der Wissensvermittlung Naturwissenschaft und sogenannte Geisteswissenschaften. Wenn Sie sich ORF1, das Ö1 gilt so als Qualitätssender, nennen, die Musik ist ganz gut. Aber wenn Sie sich diese Diskussionen, die hier täglich, wenn ich im Auto so sitze und höre da länger zu und ich denke mir, ein bisschen untergriffig, Die Sorgen möchte ich haben, ob der Karl der Große das Pferd von links oder rechts bestiegen hat. Und das wird also in einer Art und Weise ausgewalzt, die für mich manchmal schwer erträglich ist. Und das sind dann, da entstehen dann Bildungsbürger, die keine, so wie der Manfred Sven sagt, die keine Ahnung haben, was eine DNA und eine RNA ist. Ich glaube, wir machen hier einen enormen Fehler. Ich glaube, wir sollten das korrigieren. Wir sagen es zwar manchmal, auch Politiker und Politikerinnen sagen oft, wir müssen mehr in die Naturwissenschaft investieren. Das ist aber nur ein Gerede. Es passiert nicht. Und wie ist, wenn ich keine Ahnung habe, was RNA ist, und dann sagt mir jemand, du sollst jetzt mit einem mRNA-Impfstoff, der denkt sich, um Gottes Willen, da werden meine Gene verändert und weiß ich was. Das ist so.
Sehen Sie das auch so, oder?
Sie schauen mich so an, aber es ist ganz genau so. Ich habe kürzlich die Renée Schröder getroffen, die eine der RNA-Spezialistinnen dieses Landes war und ist. Und sie hat auch gesagt, sie hat Gentechnik-Diskussionen gehabt in früheren Jahren. Und es war einfach nicht möglich, weil niemand wusste, was eine oder das Gegenüber nicht wusste, was eine RNA ist. Und sie kann ja nicht erklären, was es ist, wenn man nicht einmal eine Basis hat, auf der man erklären kann. Und daher, Schulbildung ist natürlich das A und O, auch für junge Wissenschaftler, aber auch für die allgemeine Bevölkerung auf jeden Fall. Und Naturwissenschaften, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, auch für kleine, junge. Und meine Kinder waren auch in der Kinderuni und haben es sehr geliebt, möchte ich mal sagen.
Haben wir noch Fragen oder sonst würden wir einen Schlussstrich ziehen, dann haben wir die Probleme erfolgreich wieder auf die Ebene der Politik und vor allem der Bildungspolitik, auf die hoffen wir ja immer noch gebracht und hoffen darauf, dass sich da was tut. Ja, herzlichen Dank allen Teilnehmern für die sehr anregende und angeregte Diskussion. Ich wünsche Ihnen und uns noch einen angenehmen Abendausklang mit vielen Fakten und keinen Fakes.